Ich möchte auch noch einmal beten mit uns. Himmlischer Vater, wie gut, dass wir teilhaben dürfen an deiner Geschichte. Danke, dass wir auch als Gemeinde hier in Altham Alb mit hineingenommen sind in deinen Auftrag, in deine Mission. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigtreihe, die wir jetzt miteinander haben, du uns neu motivierst und fokussierst auf den Auftrag, der dir wichtig ist, Herr. Sprich du zu unseren Herzen. Amen. Ich freue mich auch jetzt reinzustarten mit euch in das Thema Gemeinde mit Mission. Wir sind da im, du darfst gerne die Folie anzeigen, in dieser Predigtreihe, wo wir mit den anderen Pastoren der C1-Gemeinden, der Krishona-Gemeinden, es gibt ja 4, Altham, Sontheim, Heidenheim und Herbrechtingen, und wir haben gemeinsam dieses Buch hier gelesen, Gemeinde mit Mission, und es hat uns inspiriert. Und wir wollen diese Inspiration gerne weitergeben in die Gemeinden. Dieses eine Buch übrigens habe ich noch zum Verschenken übrig. Wer es möchte, mit der Auflage, es in den nächsten 3 Monaten zu lesen oder sonst weiter zu verschenken, darf es gerne haben. Dieses Buch soll Gemeinden neu herausfordern im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, Menschen ja mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen und uns motivieren und neu ausrichten auf den Auftrag und die Mission, die uns als Gemeinde gegeben ist. Und diese Predigt soll nicht einfach nur eine Moralpredigt sein, wir sollten alle, müssten alle wieder mal mehr machen und so weiter, sondern sie soll uns wirklich inspirieren und herausfordern. Letzte Woche hat Frieda Wiener hier den Start gemacht, der Pastor aus Sontheim. Ich war in Herbrechtingen und ich habe seine Predigt überflogen und auch von vielen von euch gehört, dass es sehr bewegend war, und es ist gut so. Weil es ist so, dass wir diese Predigten nicht immer schaffen, so aufeinander aufzubauen, weil jeder ist ja an jedem Sonntag woanders. Aber bei uns war es perfekt, weil er hat mit dem Fundament gestartet, mit dieser Amazing Grace, mit dieser erstaunlichen Gnade, mit der Liebe Gottes, die das Fundament ist von unserem persönlichen Leben und auch von unserer Gemeinde. Und das ist so gut, dass wir bei uns hier so starten konnten. Und mein Thema bezieht sich auf die Kapitel 4 und 12 in dem Buch, wer das nachlesen möchte. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, mit dem ich die ganze Predigt, danke, ja, vielen Dank, die ganze Predigt bebildern möchte und euch eine Hilfe geben möchte, dass ihr auch, ja, manchmal weiß man ja nicht, worum ging's, da weiß man wenigstens, es ging um irgendeinen Adler oder so. Aber noch besser, wenn ihr wisst, was das Bild natürlich darstellen soll und was es bedeutet. Beflügelte Mission. Im Zentrum steht das Evangelium von Jesus Christus, die Amazing Grace, von der Frieda letzte Woche gesprochen hat. Und in dem Buch geht er dann so einige Wegstellungen, die Gemeinden einfach im Auge haben müssen, wenn sie wirklich eine Gemeinde sein wollen, die die Mission Gottes ausübt und transportiert in die Welt hinein. Und ich habe das mit diesem Bild des Adlers versucht deutlich zu machen. Ein Adler braucht 2 Flügel. Wenn einer verkrüppelt ist oder etwas verletzt ist, dann kann er nicht gut fliegen. Und so brauchen wir diese 2 Flügel. Der eine ist die Liebe zur Wahrheit, dass wir fest gegründet sind in der Wahrheit, in den biblischen Wahrheiten, auf einem guten theologischen Fundament, auf einem klaren Profil, das wir haben als Gemeinde. Und die andere Flügel ist die Liebe und die Zugewandtheit zu den Menschen, die Leidenschaft für die Menschen. Denn das eine ohne das andere ist wirklich nur ein hinkender oder vor sich hin dümpelnder Adler. Wir brauchen die 2 Flügel der Mission Gottes, die Liebe und die Wahrheit. Liebe ohne Wahrheit ist oft oberflächlich, blind und leer, schwammig und beliebig, aber die Wahrheit ohne die Liebe, die ist hart und rational und oft rechthaberisch. Es geht also wie bei vielem im Leben um die richtige Balance, um die richtige, das richtige gute Zusammenspiel. Und das ist wie bei vielen Sachen wirklich so, dass hier jede Einseitigkeit vom Übel ist. Deswegen, wie gehen Gemeinden damit um? Und das Spannende ist jetzt, wie du persönlich damit umgehst, mit dieser Balance, wie du einen Eindruck hast, wie wir als Gemeinde hier unterwegs sind. Deswegen gibt es zu all diesen Predigten auch Vertiefungsfragen, die ihr in euren Hauskreisen oder in euren Familien oder für euch persönlich noch reflektieren könnt. Weil es spannend ist, auch zu überlegen, in welche Richtung ihr so tendiert, sage ich jetzt mal. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie wir umgehen mit dieser Balance. Die erste ist die Anpassung und Assimilierung, also dass wir uns eben heutzutage einfach sagen, ja, hey, lass uns doch einfach einige Überzeugungen aus unserem christlichen Glauben anpassen, um ja den Leuten entgegenzukommen. um den Leuten kein Hindernis zu geben. Das kann man ja heute nicht mehr so sagen. Wir wollen die Leute ja nicht vergraulen mit gewissen Wahrheiten, die wir als Christen für wahr halten. Wir wollen das denen nicht mehr zumuten und deswegen lass uns die lieber, naja, nicht so betonen oder sogar verdrehen oder einfach ignorieren, um das Evangelium genießbarer zu machen. Sehr positiv formuliert, man will ja die Leute erreichen und man will ja denen entgegenkommen. Aber leider kommt dann eine verwässerte Theologie, eine Oberflächlichkeit heraus. Und wir müssen wissen, dass es heutzutage viele Gemeinden, auch Bewegungen gibt, die tatsächlich auch an den Kernwahrheiten des christlichen Glaubens rumdiskutieren und rumdoktern, ob es die Inspiration der Bibel ist, ob es die Jungfrauengeburt ist, das Sühneopfer von Jesus Christus, also keine Nebensächlichkeiten, ja, die Gottheit von Jesus, der doppelte Ausgang des Endgerichts, ob es ethische Themen sind, viele, viele Fragen sind heutzutage unsicher, auch in christlichen Kreisen werden diskutiert und wird oft dafür plädiert, dass man sich eben anpassen muss und diese sperrigen, unbequemen Wahrheiten, ja, einebnen muss. Der Punkt ist, den auch übrigens hier die beiden im Buch sehr deutlich rübermachen, ist, dass es einen starken Zusammenhang gibt davon, dass wenn man in diese Richtung geht, dass die Gemeinde an missionarischer Strahlkraft verliert. Also das Gegenteil passiert, wenn wir unser Profil nicht schärfen und da die Ecken und Kanten abrunden wollen, dann werden wir nicht missionarischer und haben nicht mehr Strahlkraft. Übrigens heißt es nicht automatisch, dass je konservativer und treuer eine Gemeinde ist, dass sie automatisch dadurch sozusagen wächst und wirksamer ist. Nein. Aber die Gemeinde wird ihre eigene Glaubwürdigkeit beschädigen, wenn sie anfängt, an den Kernwahrheiten des christlichen Glaubens rumzudoktern. Und nach außen hin werden die Leute sich fragen, und so habe ich auch schon Menschen reden hören, ja, der Pfarrer glaubt ja selbst nicht, was der da predigt. Zum Beispiel. So. Ja. Ja. Warum soll das dann für mich überhaupt relevant sein, wenn die selbst nicht mal mehr sozusagen den Glauben oder die Bibel irgendwie ernst nehmen? Und so sägt sich die Kirche den Ast ab, auf dem sie eigentlich sitzt. Und sie säkularisiert sich selbst Stück für Stück. Und das nennt man dann fortschrittlich und progressiv. Und es hat dem Volk Gottes schon immer geschadet, wenn es das Wort Gottes nicht ernst genommen hat. Und dann bleibt übrig nur noch eine Moralisierung, dass wir uns alle lieb haben und an christlichen Werten irgendwie orientieren. Darum geht's doch schließlich, dass wir uns alle lieb haben und gute Menschen sind. Und so wird das Kreuz und das Evangelium von Jesus Christus, der Kopf, das Wesentliche, zur Seite gerückt. Und das ist nicht gut. Dafür gibt es übrigens andere Vereine, die moralisieren können und sagen können, was ein guter Mensch ist. Das ist nicht eine gute Option für eine Gemeinde, die eine missionarische Gemeinde sein, eine Gemeinde, die an der Mission Gottes teilhaben will. Die andere Option ist ja dann okay zu sagen, komm, lass uns halt die Wahrheit überbetonen. Wir sind das letzte Bollwerk der Wahrheit. Und wir müssen darum kämpfen. Und wir dürfen uns bloß nicht kontaminieren und verunreinigen mit der Welt. Wir distanzieren uns. Wir grenzen uns ab. Wir ziehen Grenzen. Wir igeln uns ein, wir definieren uns immer enger und machen einen Zaun um uns herum und so geschieht ein sektenhafter Rückzug in unsere fromme Blase hinter unsere Gemeindemauern zurück. Auch hier die Frage, ist das das, was eine Gemeinde mit Mission im Gottessinne ist? Auch gut gemeint, um der reinen Wahrheit Lehre willen sich zurückzuziehen? Aber das hat auch wenig missionarische Strahlkraft nach außen und ist nicht zugänglich für Leute. Es führt zu einer Überbeschäftigung mit theologischen Nebensächlichkeiten. Politische Positionierungen, Kulturkämpfe, Nebensachen werden zur Hauptsache gemacht. Und dadurch fehlt der Gemeinde auch die Kraft und den Fokus. Es fehlt die Leidenschaft, es fehlt auch die Wärme. Es fehlt die Zugewandtheit zu den Menschen, es fehlt das Verständnis für die normalen Menschen, die nicht wie wir meistens christlich sozialisiert sind. Und halt aufgewachsen sind, irgendwie mit dem Glauben. Vor lauter Abgrenzung hat man kaum noch Begegnungsfläche mit Menschen, mit echten Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, weiß gar nicht, wie man mit denen reden soll, was die beschäftigt und bewegt. Also müssen wir aufpassen. Wir haben keine magische, automatische Durchsetzungskraft, nur weil wir irgendwie meinen, wir sind rechtgläubig oder so. Sondern wir müssen uns auch den Menschen zuwenden und auch diese Abgrenzung. Und der Separatismus kann kein Weg sein für eine Gemeinde mit Mission. Warum denn nicht einfach, warum wir nicht immer entweder und oder denken, warum nicht sowohl als auch denken, wie es auch im Epheserbrief heißt, dass wir die Wahrheit reden sollen in Liebe, dass wir Wahrheit und Liebe möglichst zusammenhalten. Jeder von euch hat jetzt vielleicht auch die ganze Zeit so gesagt, ja, ja, stimmt bei der einen Seite, ne? Und hat so innerlich so gesagt, ja, ja. Und da habt ihr schon gemerkt, dass ihr auch durch eure Biografie und Geschichte sich zu einer Seite eher hingezogen fühlt. Und es ist gut, das schon mal zu reflektieren, um dann vielleicht auch von der anderen Seite zu lernen und nicht eben auf einer Seite runterzufliegen. Unsere Berufung als Gemeinde ist es weder, dass wir unser theologisches Fähnchen in den gesellschaftlichen Wind halten und bei jedem Wind und bei jedem neuen Ding irgendwie mitmachen und uns anpassen. Wir sollen anders leben, nicht angepasst. Wir sollen wirken als Salz und Licht in der Welt, aber nicht selbst zur Welt werden. Unsere Berufung ist es aber auch nicht, uns zurückzuziehen, unser Schneckenhaus und uns da einfach lieb zu haben. Wir wollen die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu Jesus Christus. Was heißt es nun also? Diese beiden Flügel möchte ich jetzt einfach nochmal in zwei Punkten betonen. Das erste ist dieser Text von 2. Timotheus, den wir schon gehört haben. Hier schärft Paulus seine Mentee. Also Paulus war der Mentor und Timotheus war der junge Prediger, der junge Gemeindeleiter, den Paulus am Ende seines Lebens ermutigt hat, in den Gemeindedienst ermutigt hat, Gemeinde mit Mission zu gründen und zu leiten. Und dem schärft er am Ende seines Lebens ins Gewissen und gibt ihm einige wertvolle Hinweise, die auch für uns wichtig sind. Er sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Mach nicht alles mit, was neu ist. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Von seiner Mutter, von seiner Großmutter wurde er schon von Kindesbeinen an in den Heiligen Schriften unterwiesen und bei dem soll er bleiben. Und du, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, in alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Kennen wir die Heilige Schrift wie Timotheus? Lehren wir sie unseren Kindern? Sind wir wie ein Baum, der im Psalm 1 heißt, festgegründet ist, wie an Wasserbächen? So ist der Mensch, der seine Lust hat am Wort Gottes, der sich da hinein vertieft. So wird er ein festes Fundament kriegen. Sind wir so solche Menschen? Vertrauen wir auch auf die Heilige Schrift als das von Gott eingehauchte Wort und nicht einfach nur irgendein Buch? Es ist natürlich ein historisches Buch. Es ist ein spannendes Buch auch von Menschen geschrieben. Aber darin ist auch das Geheimnis eingewoben, dass Gott es eingehaucht hat. Und damit macht es es zu keinem normalen Buch, sondern zu einem übernatürlichen. Hast du dieses Vertrauen auf diese Tatsache? Hast du das erlebt, dass Gott auch spricht durch sein Wort zu dir? Und wir haben ja diese schönen Kapitelaufteilungen in der Bibel, aber die ist ja nicht ursprünglich. Paulus hat ja nicht geschrieben, 4. Kapitel, 1. Vers, und das kam erst im Mittelalter. Deswegen geht dieser Text auch wunderbar weiter und hat uns was zu sagen. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also Paul, stell dir mal vor, du willst irgendjemand ermahnen und du willst noch so eine Vorrede machen. Auf welcher Grundlage? Ja, Paulus kann eigentlich nicht größere Sachen ziehen als diese. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus und dem Richter und so. Also ich mein's jetzt richtig ernst. Ich will dir nochmal was wirklich Wertvolles sagen. Predige das Wort. Steh dazu. Sei zur Zeit oder zur Unzeit. Sei gelegen oder ungelegen. Ob die Leute hören wollen oder nicht. Ob ich das selber gut finde oder nicht. Ich habe ja auch viele Fragen manchmal. Aber ich möchte das Wort predigen, zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Hier ist also auch in der Geduld schon die Liebe drin, die wir auch brauchen, das zu tun. Es wird die Zeit kommen, was hat Paulus unsere Zeit gemeint? Es gibt immer Zeiten und es wird immer so sein, dass es Menschen gibt, die das nicht ertragen können, was die Christen da von sich geben, was die Bibel da sagt. Es wird immer geben, man hat es immer gegeben. Und trotzdem sollen wir dazu stehen und nicht nachlassen. Es wird Menschen geben, die wollen das hören, was sie bestätigt in allem. Die wollen nicht hinterfragt werden, die wollen nicht herausgefordert werden. Und die werden ihre Ohren abwenden von der Wahrheit und sich den Fabeln zukehren. Du aber, Timotheus, du aber, Matthias, du aber, wie ihr auch heißt hier, du, der du hier sitzt, der in Altheim bist, Sontheim, Heidenheim oder Herrichting, du aber, sei nüchtern in allen Dingen. Bodenständig. Leidewillig. Auch die Konfrontation bringt manchmal Leiden mit sich. Dass Leute einen auslachen. Dass Leute einen ausschließen. Dass Leute einen bemitleiden. Belächeln. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Richte den Abend redlich und treu aus. Die Liebe zur Wahrheit. Ich hab gedacht, man könnte ja noch viel eben darüber sprechen. Ich habe einfach auch gedacht, ich möchte zwei Orientierungspunkte geben, was das bedeuten kann oder was es auch im Blick auf unsere C1-Gemeinden heißt. Ich habe extra versucht, was zu finden, was nicht gemeindespezifisch ist, sondern was uns miteinander verbindet. Das erste nenne ich eine orthodoxe Großzügigkeit. Orthodox nicht im Sinne der östlich-orthodoxen christlichen Richtung, sondern vom Wort her heißt orthodox die wahre Anbetung, die reine Lehre. Ja, das ist wichtig, aber damit verbunden ist eine Großzügigkeit, eine Weite, auch mit anderen Christen, die Dinge vielleicht in Nebensachen anders sehen als wir. Wir haben unser Profil und sollen es haben, aber wir müssen den Menschen zugewandt sein und großzügig sein und dürfen nicht zu engstirnig sein. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das so beieinander halten. Und ich habe hier einen Auszug aus der Gemeindeordnung von den C1-Gemeinden, die gilt ja für alle C1-Gemeinden, wo diese geistliche Grundlage einfach auch nochmal rüberkommt. Die möchte ich einfach lesen. Das ist ein Anhaltspunkt, wo wir sagen können, das ist unser Profil. Unser Profil. Verbindlich für Glauben, Lehre und Leben ist die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Das ist das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Das ist diese Stelle, die wir gerade gehört haben. Die reformatorischen Bekenntnisse sind uns wichtig und wegweisend. Sola Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Da könnte man jetzt auch mal fragen, kennt ihr das? Wisst ihr, was dahinter steckt? Was sind eigentlich reformatorische Bekenntnisse? Müssen wir vielleicht nochmal mehr darüber sprechen, wenn das schon unser Profil irgendwo ist in der Gemeindeordnung. Aber das sagt etwas. Sagt etwas aus, gibt eine Richtung vor. Der C1-Bund bekennt den Glauben an den dreieinigen Gott gemäß dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Wenn also jemand sagt, Jesus Christus ist nicht von den Toten auferstanden, widerspricht es dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Der C1-Bund weiß sich in Lehre und Leben der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments verpflichtet, ist besonders dankbar für das Erbe der Reformation, des frühen Pietismus, der Weckungs- und Gemeinschaftsbewegung. Auch hier könnte man kirchengeschichtliche Vorträge halten über diese Bewegungen. Und es ist gut, sich mit diesen Wurzeln einmal auseinanderzusetzen und sich sein Profil gewiss zu sein und das auch zu schärfen. Und wir stellen uns damit natürlich auch dem postmodernen Wahrheitsverständnis gegenüber und geraten damit in Konflikt mit Menschen, die heute weit verbreitet meint, ja, du hast deinen Weg, ich hab meinen Weg. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Kommen wir zum zweiten Flügel, nämlich die Leidenschaft für die Menschen. Wir wollen festgegründet sein im Wort Gottes und in diesen Wahrheiten, aber wir wollen auch die Leidenschaft und die Liebe für die Menschen haben, diesen zweiten Flügel. Der ist so, so wichtig, dass wir eben nicht krumm und schief fliegen, sondern auffahren wie auf Adlers Fittichen und eine beflügelte Mission Gemeinde sind. Wenn man einfach nur konservativ ist, im Sinne des Konservativismus, dass man einfach beharrt bei dem, was man kennt und bleibt, und so haben wir es schon immer gemacht, und nicht zugleich die Menschen lieben und offen sind für die Menschen, dann werden wir auch hier erstarren. Deswegen, weil wir Gottes Wort lieben und weil in Gottes Wort ja auch heißt, wir sollen die Menschen lieben, wollen wir auch die Menschen lieben und ihnen zugewandt sein und werden wir immer wieder Wege suchen, ihnen zu begegnen und ihnen zu dienen und ihnen zu helfen und ihnen die Wahrheiten des Evangeliums nahe zu bringen. Drei Wahrheiten, die die Mission in uns beflügeln dürfen. Das erste ist die größte und mächtigste und schönste Wahrheit, die wir haben als Christen und die uns, wenn nicht das, was sonst uns motiviert, zu anderen Menschen hinzugehen und diese Wahrheit zu teilen, nämlich die Liebe Gottes, die erschienen ist in Christus Jesus, unserem Herrn, von der ihr letzte Woche gehört habt, von der ihr hoffentlich immer wieder hier hört, weil das das Zentrum unseres Glaubens ist. Dieser Gott der Liebe, der herabgekommen ist zu uns Menschen in Jesus Christus um uns entgegenzukommen, obwohl wir weglaufen von ihm. Und trotzig sind wie Kinder, läuft er uns hinterher und stirbt sogar für uns. Er lässt sein Leben für uns am Kreuz, für den Mist, den wir vollbracht haben. Das nimmt er uns ab. Am Kreuz. Alles vergeben. Alles. Und wir sind frei und rein und heilig in Gottes Augen. Nicht, weil wir so toll sind und weil wir so brav sind und so fromm sind und so rechtgläubig sind, sondern weil Jesus Christus so herrlich ist und so rein und heilig ist. Und weil er uns beschenkt mit seiner Gnade. Ist es nicht eine Motivation, diese Liebe, die du erfahren hast, nur noch anderen weiterzugeben? Was gibt es Besseres für meine Mitmenschen, als dass sie den kennenlernen, der sie so liebt, göttlich liebt? Niemand liebt wie Gott. Und die Liebe Gottes drängt mich zum Nächsten hin. Und die zweite Wahrheit ist, dass wir auch, über die erste reden wir leichter und gerne und lieber. Aber auch die zweite gehört mit dazu und auch sie darf uns motivieren und einen gewissen Ernst auch mit hineinbringen. Wir dürfen es nicht verschweigen, was die Bibel auch sagt darüber, dass wenn Menschen sich nicht für Gott interessieren, ob sie es bewusst gegen ihn rebellieren oder ihn ignorieren, wer Gott den Rücken kehrt der Quelle des Lebens den Rücken. Er schneidet sich selbst ab von der Quelle der Liebe und des Lebens und er geht in die Irre und er geht auf den Weg ins Verderben ohne Gott. Und das dürfen wir aus Liebe den Menschen nicht vorenthalten. Es ist nicht liebevoll, jemanden laufen zu lassen und zu sagen, ja, ist kein Problem, du gehst den Weg und ich gehe den Weg. Wenn mein Kind irgendwo hinläuft und ich weiß, es läuft in die Gefahr, dann ist es doch lieblos, nicht zu sagen, hey, stopp, denke um, kehre um, komm zu mir, geh auf den Weg. Und so darf uns auch diese Wahrheit motivieren, zum anderen hin und eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich bringen. Unsere Mitmenschen brauchen Jesus Christus, genauso wie wir. Und die dritte Motivation zur Mission als Gemeinde und persönlich ist, dass wir teilhaben dürfen an Gottes Auftrag. Wir haben davon schon gehört, wir sind Teil von seiner Geschichte. Der größte Missionar, den es je gab, ist Gott selbst. Er hat sein Himmelreich verlassen und kam herab zu uns. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich jetzt euch zu seinen Jüngern. Nehmt hin den Heiligen Geist, ihr seid ausgestattet, ausgerüstet, mit allem, was ihr braucht, um jetzt Missionare zu sein in eurem Arbeitsplatz, in euren Familien. Dort seid ihr hineingesendet, als Gemeinde sind wir hierher gesendet. Wir sind kein Kreuzfahrtschiff als Gemeinde. Wir sind mehr ein Flugzeugträger mit einem klaren Auftrag, keinen kriegerischen Auftrag, aber versteht, was ich meine. Es geht darum, dass wir uns nicht hier Wohlfühlclub und spirituelle Wellnessclub sind, sondern wir haben einen Auftrag. Und das ist keine Option als Gemeinde. Ja, nehmen wir teil an Gottes Mission oder nicht? Ja, dafür Mission sind die Begabten zuständig, die Missionsgesellschaften. Ist so ein Teilbereich unserer Gemeinde, wo einige vielleicht, wenn sie Zeit haben und Lust haben, dran mitarbeiten. Nein, sondern Mission ist der Kern und das Wesen der Gemeinde Gottes. Weil es das Kern und das Wesen Gottes selbst ist, der immer wieder zu den Menschen hingeht. Und daran dürfen wir teilhaben. Und das darf uns ermutigen und Leidenschaft in uns wecken, wieder hinzugehen zu den Menschen. Zum Schluss sind, weil sie im Buch eben auch so schön dargestellt sind, ein paar Leidenschaftskiller für uns, damit wir sie identifizieren und am liebsten schön gleich killen, bevor sie unsere Leidenschaft killen, und ein paar Leidenschaftsentfacher. Es gibt eine falsche Demut in unseren Gemeinden, die geht so: Ja, wer bin ich schon, dass ich anderen sagen kann, was sie glauben sollen? Wer bin ich schon, dass ich mit anderen über Jesus rede? Das kann ich nicht, das will ich nicht. Wir haben gerade schon gehört, auch du bist, jeder Christ ist dazu eingeladen, aufgerufen und befähigt, darüber hinweg zu springen und immer wieder mutig anderen Menschen zu erzählen. Es gibt aber auch einen gewissen Selbsterhaltungsdrang, dass wir sagen, ja, wir müssen schon andere Leute erreichen, aber das machen wir nur, um uns zu erhalten. Wir brauchen ja mehr Mitglieder, wir brauchen ja mehr Geld, wollen irgendwie größer werden und ein schöneres Gebäude bauen oder so. Das ist nicht die richtige Motivation für die Mission. Auch die kirchliche Selbstbezogenheit ist ein Leidenschaftskiller. Das geht so, ja, wir müssen ja auch nach uns gucken als Gemeinde, wir müssen ja auch bei uns investieren, gucken, dass es uns gut geht, gucken, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Und es stimmt natürlich, aber niemals auf Kosten der Mission Gottes. Dann gibt es Appelle an das schlechte Gewissen und ich hoffe, diese Predigtreihe ist nicht so eine. dass sie danach alle eben nach Hause geht und sagt, ja, ich soll, ich weiß, ich sollte mehr, ich weiß, ich müsste mehr und so weiter. Nein, du sollst motiviert sein von der Liebe Gottes. Und ein schlechtes Gewissen alleine ist keine gute Motivation. Die wird vielleicht kurzfristig halten, aber nicht langfristig. Und ich glaube, die am weitest verbreiteten Leidenschaftskiller, aber da könnt ihr dann gerne in euren Hauskreisen drüber sprechen, ist die Bequemlichkeit und die missionarische Resignation. Dass wir sagen, ich habe schon so viel probiert, habe schon so oft geredet, das klappt nicht. Die Menschen sind alle so verhärtet, ja, und verstockt und der Boden ist hart. Und heutzutage will doch keiner mehr was über den Glauben. Das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Und selbst wenn du auch mal Widerstand erlebst, es gibt immer wieder auch Ermutigung, wo Menschen dann doch offen sind. Und wir sind halt oft auch zu bequem. Es ist ja zu viel los und es kostet mich zu viel Zeit und Energie. Da muss ich mich ja treffen mit Leuten, da muss ich ja reden mit Menschen, da muss ich sie einladen. Ja, ich habe ja sonst schon so viel zu tun und so viel. Es ist so anstrengend. Da lade ich dich ein, ehrlich selbst zu reflektieren, auch mit deinem Hauskreis oder mit deiner Familie, und dass wir diese Leidenschaftskiller identifizieren, bevor sie unsere Leidenschaft killen, dass wir Buße tun darüber und uns neu inspirieren lassen von der Liebe Gottes hin zur Mission. Und das kann so passieren, dass wir eben beten. Das klingt jetzt wieder so, ja, du musst halt nur beten. Aber die Frage ist schon, wie wir beten, ob wir auch beten. Zum einen, dass Gott unser Herz wieder neu entzündet mit der Liebe Gottes. Das Beten, wie betest du für Menschen, dass sie zum Glauben kommen in deinem Umfeld? Immer wieder. Das, wofür du betest, zeigt, was dir wichtig ist. Und deswegen lade ich ein, dass es immer wieder neu mit Gebet beginnt. Ob es im Kleinen ist, ob es im Hauskreis ist, vor dem Gottesdienst ist, Sonntagabend beim Gemeindegebet. Dass wir auch wirklich beten für uns selbst, dass wir brennen von der Liebe Gottes und für unsere Mitmenschen und für Möglichkeiten, dass wir ihnen begegnen können und für den Mut, dass wenn wir ihnen begegnen, dass wir ihnen dann das Evangelium weitersagen. Und dann liegt es an Gott, was auch da mit dem Samen bei der Person passiert. Freude am Evangelium. Viele von uns sind so abgestumpft von dem, weil sie es immer wieder gehört haben. Das ist eine Gefahr, wenn man schon länger Christ ist, dass man das Evangelium für selbstverständlich nimmt und gar nicht mehr sich daran freuen kann. Deswegen das A und das O für einen jeden Christen ist nicht, auf dem Evangelium weiter zu wachsen, weg zu anderen Sachen, sondern sich tiefer hinein zu verwurzeln in diese Amazing Grace. Immer wieder neu. Jeden Tag brauchen wir das. Und dann darf uns das froh machen, wird uns das froh machen, und das dürfen wir ausstrahlen. Und wenn die Freude fehlt, ist es nicht egal. Ich rede nicht von Spaß oder von einem aufgesetzten Grinsen oder dass es immer Zeiten des Leidens geben kann, aber von tiefer Freude. Und wenn die fehlt, dann bitte Gott darum, dann kämpfe darum und vertiefe dich in die Freudenbotschaft hinein. Dann geht es darum, dass du in deinem Leben auch neu deine Prioritäten überdenkst und wir auch als Gemeinde unsere Prioritäten überdenken und sagen, was ist uns wichtig? Wo wollen wir Zeit investieren? Wo wollen wir Geld investieren? Natürlich auch eine Frage für die Gemeindeleitung, die immer wieder wichtig ist. Aber auch für jeden Einzelnen von euch. Und da wollen wir euch ermutigen, mit dieser Predigtreihe auch neu darüber nachzudenken. Wo habe ich Anteil an der Mission Gottes? Was ist mein konkreter Aufgabenpunkt in dieser Gemeinde? Und dann konkrete Wege und Angebote finden. Es muss ja konkret werden. Welche ein, zwei Leute, für wen betest du? Wen lädst du mal zum Essen ein? Wen hast du auf dem Herzen? Wir haben ja jetzt am Freitag gerade Glauben entdecken gestartet wieder. Das ist ein wunderbares Angebot. Aber es funktioniert nur, wenn ihr dafür mitbetet, wenn ihr die Menschen einladet, wenn ihr mit den Menschen am Tisch dann auch das Evangelium teilt. Und es ist so schön, das erlebt zu haben am Freitag auch wieder, wie an jedem Tisch über Gott und die Welt gesprochen wurde und Menschen zum Nachdenken hoffentlich angeregt wurden. Da dürfen wir beten und weiter konkrete Wege finden. Und bei all dem zuversichtlich bleiben. Und zum Abschluss nochmal dieses Bild des beflügelten Mission und diesen ermutigenden Vers, mit dem ich uns ja am Ende ermutigen möchte. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass wir nicht hinken auf einer Seite, dass wir nicht den einen Flügel verkümmern lassen, sondern dass wir die Liebe zur Wahrheit halten und die Liebe zu den Menschen halten. In der Mitte das Evangelium. Damit wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde und er wird auch uns weiter führen. Lasst euch davon ermutigen und ihm sei die Ehre dafür. Amen.